Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, so der Klassiker, gemeinsam zu beten, findet ja am Essenstisch statt. Ich weiß nicht, ob das für dich oder für euch so eine Realität ist. Und vor allem, wie es dir geht, wenn du mit Menschen am Tisch sitzt, die es gar nicht gewohnt sind, für das Essen zu beten oder für das Essen zu danken. Vielleicht bist du so der Beter, der gerne mal so 2 bis 3 Minuten vor dem Essen die Hände faltet und die Augen schließt und alles ausbetet, was dir so wichtig ist, egal wer dabei ist. Oder vielleicht bist du so der Typ, der sagt, wenn nicht alle mitgehen, wenn sich nicht alle so wirklich so, ja, für das sie eine Gewohnheit ist, dann bete ich lieber still für mich alleine fürs Essen. Oder du bist der Typ, der sagt, ich bete einfach kurz und dankbar, weil es mir wichtig ist, weil ich es nicht lassen will. Aber ich weiß, es gibt Zeiten, in denen kann man beten und es gibt Zeiten, in denen man essen. Und jetzt ist das Essen dran, also bete ich kurz und knackig. Mir geht das so, ich finde das immer spannend, wenn zum Beispiel Freunde von den Kids bei uns am Tisch sitzen und wir gemeinsam essen. Sie sind zu Besuch, die meisten von ihnen sind das gar nicht so gewöhnt, vor dem Essen zu beten oder einen Spruch aufzusagen. Und jetzt will ich habe das schon mal gesagt, ich will nicht der peinliche Vater sein, der immer sagt, für den sich die Kinder schämen müssen. Aber es ist mir trotzdem wichtig, dass wir für das Essen beten und Gott Danke sagen, ganz natürlich. Und so mache ich das immer ganz kurz und mir ist so wichtig auszudrücken, dass Gott da ist. Er ist da. Also deswegen können wir ihm Danke sagen, unabhängig davon, ob es für die Leute eine Gewohnheit ist oder nicht. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und das ist eine Realität, die mich persönlich immer wieder begeistert und die auch gleichzeitig für mich sowas ist, worüber ich krass staunen kann. Als Christen glauben wir, dass Gott da ist, dass er uns zuhört, wenn wir mit ihm sprechen. Wir glauben, dass er weiß, wo wir gerade sind, wo du gerade sitzt, diesen Gottesdienst verfolgst, vielleicht irgendwas hörst, er kennt dich, er weiß es, er kennt deine Situation und das braucht uns keine Angst zu machen, sondern es ist vielmehr diese liebevolle Gegenwart Gottes, er ist bei uns. Und dieser Gedanke, so unvorstellbar, so ungreifbar, dass Gott überall ist, er vielleicht ist, der fasziniert mich. Weil wir mit Gott sprechen und er braucht nicht lange, um uns zu hören. Es ist nicht so wie beim Brief oder einem Paket, was so ein paar Tage braucht, bis es endlich ankommt und die andere Person sich darüber freut oder die Message bekommt, sondern wenn wir mit ihm sprechen, ist er direkt da. Er hört uns direkt zu, weil er da ist, weil er uns zuhört. Und ich möchte heute mit euch über einen Bibelvers sprechen, der den meisten von uns, wenn wir so eine Weile im Christentum unterwegs sind, wenn wir eine Weile in Gemeinden, Kirchen unterwegs sind, den wir vielleicht im Ohr haben oder der uns zumindest so einigermaßen bekannt vorkommt. Wenn nicht, gut, dass du ihn heute zum ersten Mal hörst. Es ist nämlich so eine Mega-Verheißung, ein Versprechen von Gott für uns und unsere Situation, wenn wir uns ihm zuwenden. Dieser Vers steht im Evangelium, also dem Buch der guten Nachrichten von dem Jesusfreund Matthäus, in Kapitel 18, Vers 20. Und Matthäus selbst, er gehört so zu den Begleitern von Jesus, die ja ihn live erlebt haben, die mitbekommen haben, was er sagt und die ja Jesus tatsächlich kennen. Die wissen, es ist authentisch, was er sagt, ist echt. Er redet nicht nur, sondern er lebt, was er sagt. Und er schreibt, was ihn bewegt, er schreibt, was ihm auffällt, er schreibt auch, was ihn prägt, was er mitnimmt von Jesus. Und das Spannende ist, dass Matthäus, der Autor dieses Evangeliums, einen stark jüdisch geprägten Hintergrund hat. Vieles von dem, was wir lesen, macht nämlich ganz besonders dann Sinn, wenn wir auch so ein bisschen in die Hintergründe, in die Zusammenhänge, in das, was beschäftigt, hineinschauen und was für ihn in seinem Kontext eine Rolle gespielt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Text, Matthäus 18, Vers 20. Hier sagt Jesus, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich höre diesen Satz, er ist mir so bekannt, so eingängig, dass ich denke, das ist doch eigentlich gar nichts Besonderes. Ist doch gar kein Aufreger, sondern einfach nur eine wunderbare Verheißung. 2 oder 3 Leute zusammen beten im Namen von Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Und Jesus sagt, ich bin da. Da, wo ihr seid, bin ich da. In Wirklichkeit, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den jüdischen Kontext, war das ein krasser Aufreger für die Juden damals. Um das zu verstehen, müssen wir den Blick ein kleines bisschen weiten. Und das ist übrigens ein richtig guter Tipp mal beim Bibellesen, wenn du die Bibel liest. Jesus hat nämlich, man höre und staune, ganz selten nur einen Satz gesagt und ist danach weggegangen. Meistens hat Jesus irgendeine Geschichte erzählt. Er hat eine Rede gehalten. Er hat sich mit Leuten unterhalten. Und während dieser Rede, dieser Geschichte, dieser Unterhaltung, fällt dann ein Satz, und wir als Christen neigen manchmal zu, diesen einen Satz rauszunehmen und anzugucken und sagen, wow, das ist ja total cool. Das Problem ist bloß, wenn wir uns immer nur um diesen einen Satz kümmern, dann geht vielleicht ganz viel von dem verloren, was Jesus noch gesagt hat und was diesen Satz noch verstärkt. Und ich glaube tatsächlich, dass das für diesen Satz ganz besonders gilt. Insofern klare Empfehlung, wenn du einen Vers liest, schau dir kurz den Zusammenhang an. Also dieser Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen, der sagt Jesus in dem Kontext, wo er eigentlich über ganz andere Themen spricht. Er spricht nämlich über einen Gottesdienst und Streit in der Familie. Jesus spricht über Streit, Streiten und Gottesdienst. Was hat das miteinander zu tun? Wie passt das zusammen? Eine Sache, die ich dir sagen kann, auf dem Weg zur Gemeinde, also speziell in Nicht-Corona-Zeiten, lässt es sich vorzüglich streiten. Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, vielleicht rede ich da nur von mir, aber es scheint mir fast so, als würden wir, wenn wir Zeiten für Gott reservieren, um ihm zu begegnen, besonders anfällig zu sein, um sich vorher mal so richtig zu zoffen, die Meinung zu sagen, dem anderen zu sagen, was einem nicht gefallen hat. Ja, aber vielleicht geht es tatsächlich nur mir so. In Nicht-Corona-Zeiten kann man das auch ab und zu mal auf dem CGM-Parkplatz beobachten. Also, der Kontext ist Streiten. Dinge, ja, sich zoffen. Uneinigkeit. Und ich finde es spannend, dass die Bibel das und Jesus das in diesem Kontext als völlig normal sieht. Er kritisiert das gar nicht. Er sagt gar nicht, dass es total schlimm ist, sich zu streiten. Er verurteilt das nicht. Aber er sagt nicht, man darf nie streiten, oder er sagt auch nicht, Streit ist blöd, aber er spricht darüber, dass es Versöhnung und Vergebung geben muss. Aus seinem Streit, er muss wieder dahin kommen, dass Einigkeit geschehen darf und erst dann soll gebetet werden. Und das ist der Aufreger Nummer eins bei den Zuhörern von Jesus. Ein Gottesdienst erst, wenn sich alle einig sind? Gott erst kommt erst, wenn alle versöhnt sind? Dazu muss man verstehen, dass der Gottesdienst im Judentum erst dann ein richtiger Gottesdienst ist, erst dann beginnen kann, wenn 10 Personen versammelt sind. Mindestens 10 Personen müssen da sein, damit ein echter Gottesdienst gefeiert werden kann. Die Anwesenheit der Menschen reicht. Und dann ist die Voraussetzung gegeben, dass man Gott begegnen kann. Vorher kann man Gott natürlich irgendwie begegnen, man kann irgendwie beten, aber das Eigentliche fehlt. Und dann sagt Jesus auch noch, dass 2 oder 3, die versöhnt sind, schon Gemeinschaft mit Gott haben können. Hier platzt, auch wenn das für uns vielleicht gerade nicht so richtig vorstellbar ist, hier platzt im kulturellen Kontext, wo Jesus das sagt, eine richtig krasse Bombe. Jesus sagt nämlich, Einheit, Versöhnung, Vergebung sind wichtiger als die Regel zur Anzahl der Leute, die in einem Gottesdienst sein müssen. 2 oder 3 Personen, die Einheit haben, haben Kraft im Gebet, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft zu Gott. Und nicht nur von sich aus, sondern weil Gott da ist. Gott stellt sich zu ihnen hin. Der allmächtige Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der ist da und er liebt diese ehrliche und echte Einheit. Er liebt Beziehung und Gemeinschaft. Er liebt es, wenn der eine den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn wir zuvorkommender sind, wenn wir liebevoller sind, wenn wir aufopfernder dem anderen gegenüber sind, als dass wir uns immer auf uns selber schauen und sagen, oh, was ist für uns wichtig? Stell dir vor, dass Gott sich mehr darüber freut, wenn du mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist, dass er sich mehr darüber freut, wie du sie behandelst, als über das, was du sagst. Gott freut sich mehr über das, was du tust, an liebevollen Dingen, als das, was du sagst. Gott liebt diese echte Einheit. Und Jesus provoziert hier also mit einem Ziel. Ihm ist klar, oder er sagt, deine Worte, wie du dein Umgehen, dein Leben, deine Liebe, ja, das ist so wichtig und deine Worte sind nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist das, was du lebst, weil Jesus Liebe liebt. Er liebt es, wenn wir uns annehmen, wenn wir uns vergeben, wenn wir nach Beziehung suchen. Und in dieser Einheit liegt Kraft im Gebet. Es geht also weniger um Regeln, weniger um Worte oder um Zauberformeln, die wir sprechen, die ja sich so manchmal einbürgern vielleicht in dem, was wir sagen, wie wir Gebete starten oder Gebete enden. Ja? Dinge, die wir immer wieder wiederholen, die uns in so einen Gebetsflow reinbringen. Er sagt, das Allerwichtigste ist die Einheit, die Versöhnung, das Zusammensein der Menschen, die gemeinsam beten. Und das kommt immer wieder vor. Der Freund von Jesus und Matthäus, Jakobus, der schreibt in seinem Brief an die Gemeinde auch einige Anweisungen für das gemeinsame Gebet. Ich lese euch das mal vor aus Jakobus 5, Verse 14 bis 16. Da schreibt er, ist einer von euch krank? Er stellt also die Frage, die so offensichtlich ist. Also wenn irgendwo an irgendeinem Ort 50 Leute zusammen sind oder mehr und jemand stellt sich vorne hin und sagt, hallo, ist jemand hier krank? Es wird immer jemanden geben, der krank ist. Also sagt er, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten, also die Gemeindeleitung der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Was Jakobus hier genauso tut wie Jesus, was er von ihm gelernt hat, ist, dass er Einheit in den Kontext von Erhörung von Gebet stellt. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr betet, Einheit habt, dann werdet ihr Erhörung bekommen. Menschen, die versöhnt sind und in Einheit für Heilung beten, werden erleben, dass Gott ihr Gebet hört und eingreift. Und die Praxis dieses Ältestengebetes oder Gebet mit der Gemeindeleitung, das gibt es hier in der CGM auch. Wir beten regelmäßig für Menschen aus der Gemeinde oder außerhalb, die darum bitten. Und ich wollte diese Gelegenheit heute einfach nochmal nutzen, um euch auch zu ermutigen, zu sagen, wenn ihr sagt, oh Mensch, ey, ich bin krank, ich hänge fest, ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Loch rauskomme. Ey, schreib uns eine E-Mail, melde dich. Wir, gerade in dieser Zeit in Corona, wo ihr mich seht, aber ich euch tatsächlich nicht sehe, kann ich nicht erraten, können wir hier in der Gemeinde nicht immer erraten, wie es dir geht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du dich meldest und sagst, hey, ich möchte gerne Gebet. Und wir beten gerne für dich und erwarten, dass Gott eingreift, dass er Lösungen schenkt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen an dieser Stelle mit Jakobus. Tu es einfach, ruf uns an. Und wir beten gerne für euch mit der Gemeindeleitung und wir erwarten, dass Gott etwas tut. Aber ich finde es spannend, dass Jakobus hier diesen Punkt mit aufgreift, dass er sagt, beim Gebet geht es zentral um Beziehungen. Es geht zentral darum, dass die Leute, die beten und zusammenkommen, eine Einheit finden. Und auch eine Einheit zu Gott haben, mit ihm sprechen, Sünden bekennen, zu sagen, hey, ich möchte frei werden, ich möchte mein Leben für Gott leben können. Und Jakobus schreibt, bekennt einander eure Schuld, betet füreinander. Wofür soll das gut sein, seine Schuld zu bekennen? Also wenn ich die Geheimnisse von jemand anders weiß, dann ist das ja fast gefährlich sogar für mich. Ja? Oder wenn ich die jemandem anders erzähle vielmehr, ist das ja gefährlich für mich. Der könnte mich ja voll in die Pfanne hauen, könnte sagen, ah, das hast du also gemacht. Aber Jakobus sagt, das Bekenntnis ist nicht dafür da, dass wir uns gegenseitig kaputt machen, dass wir über die Fehler und die Schuld, dass die Probleme des anderen Bescheid wissen, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir glauben, dass Gott derjenige ist, der uns vergibt. Und deswegen stehen wir gemeinsam als Einheit, als versöhnte Gemeinschaft vor Gott, können ihn bitten und werden empfangen. Gebet ist also immer Beziehung und dieses Gebet in Gemeinschaft zielt auf Beziehung. Und jetzt macht Jesus einen weiteren Punkt. Er sagt nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Formulierung, in meinem Namen zusammen, die kommt, oder in meinem Namen zu beten, wenn Jesus das sagt, das kommt sogar häufiger vor. Und oft hat es damit zu tun, dass es so eine Verheißung gibt, dass Gebet erhört wird, wenn im Namen von Jesus gebeten wird. Aber was heißt das? Ist das so eine magische Zauberformel, die ich so in mein Gebetsleben mit einbeziehen sollten, so ein christliches Abracadabra. Du sagst den Spruch, alles läuft und plötzlich passiert's. Ich glaube, Jesus spricht hier nicht darüber. Er spricht nicht über eine Formel. Er spricht, sondern über Richtung, eine Richtung im Gebet. Wenn wir uns auf ihn, auf seine Anliegen, auf seine Richtung ausrichten, dann kommen Menschen, dann kommen wir gemeinsam in eine Richtung. Wenn wir in seinem Namen beten, mit seinem Herzen, mit seiner Einstellung, dann bekommen wir einen gemeinsamen Fokus. Die persönlichen Vorlieben, die Wünsche treten zurück. Wir schauen auf einen gemeinsamen Punkt. Im Namen von Jesus, also an seiner Stelle, achten wir auf das, was ihm wichtig ist. Auf das, was sein Herz bewegt. Und wir haben ein gemeinsames Anliegen, einen gemeinsamen Willen für das, was gebetet wird. Und in der Apostelgeschichte lesen wir häufig von gemeinsamem Gebet. Menschen, die zusammenkommen und gemeinsam beten und auch wofür gebetet wird. Meistens lesen wir, es gibt eine Krise. Menschen, die im Gefängnis sind. Einer von den Leitern ist im Gefängnis wegen seines Glaubens. Die Gemeinde wird verfolgt oder irgendjemand ist krank. Leute kommen zusammen und beten. Und mit diesem Fokus und mit diesem Wissen, Jesus ist derjenige, der befreit. Jesus ist derjenige, der heilt. Jesus ist derjenige, der eingreift, mit diesem Wissen, mit dieser Richtung beten sie. Und sie schauen nicht in erster Linie auf sich selber, was sie tun können, wo sie drin richtig gut sind, sondern im Beten werden sie eine Einheit, weil sie für die gleiche Sache beten, mit der gleichen Intensität beten. Und ich glaube auch hier an dieser Stelle, hat Jesus wieder so einen Aufreger, er sagt, die Richtung, in die wir beten, ist wichtiger, als richtig zu beten. Vielleicht kennst du das und sagst, oh Mensch, ey, beim Beten, mir fehlen manchmal die Worte. Ich kann das gar nicht, ich traue mich das gar nicht. Was ist, wenn ich was Falsches bete? Was ist, wenn ich irgendwelche Worte bete, die man gar nicht so richtig betet? Ich will nichts Falsches sagen. Und das hält Menschen ab, mit anderen Menschen zu beten. Wenn es dir so geht, ich will dich entspannen. Ja? Es geht nicht darum, dass du die richtigen Worte beim Beten benutzt. Sondern Gott versteht dich. Er versteht dich in der Art und Weise, wie du redest. Egal, ob du einfache Sprache benutzt oder ob du ja sehr scharf formulieren kannst, Gott versteht dich. Er schaut über deine Worte hinweg, sogar in dein Herz und kennt deine Motivation. Aber es ist unschlagbar, wenn man mit anderen Menschen in die gleiche Richtung betet, gemeinsam sich für eine Sache stark macht. Ein letzter Punkt. Überall, wo Jesus war, haben die Leute von ihm profitiert. Wenn Jesus kam, wurden die Menschen geheilt. Sie haben etwas gelernt. Sie wurden geliebt, angenommen, wirklich so gesehen, wie sie waren. Und diese Gemeinschaft mit Jesus hat sie komplett verändert. Und das ist, was passiert, wenn wir uns bei ihm, wenn wir uns mit ihm treffen. Wenn wir zusammenkommen und Jesus selber dazukommt. Und das ist hier ein Schlüssel beim Beten. Das gesprochene Gebet, das laut ausformulierte Gebet mit anderen Menschen in einer Gruppe, das hat eine besondere Bedeutung. Und wir sehen das gleich zu Beginn der Bibel. Was passiert? Wie schafft Gott diese Welt? Er spricht und es geschieht. Gott schafft diese Welt durch Worte, die er spricht. Diese Worte verändern Realitäten, sie verändern Welten. Und dein Gebet, das, was du sagst, was du ausdrückst, was du laut ausbetest, das gibt anderen die Möglichkeit, mitzubeten, sich eins zu machen, zu sagen, ja, das will ich auch, das ist meine Richtung. Deine Nöte, sich mit deinen Nöten zu verbinden, dich zu unterstützen. Und so werden wir eine Einheit vor Gott. Jesus ermutigt uns also in diesem Satz zum gemeinsamen Gebet, wo zwei oder drei in Einheit mit einem gemeinsamen Ziel und hörbar zusammenkommen, da ist Kraft, weil Jesus da ist. Ich habe heute eine Person eingeladen, die ich seit vielen, vielen Jahren hier in der Gemeinde kenne. Ihr werdet sie auch kennen, ein besonderer Mann, mich hier in der Predigt ein bisschen zu unterstützen. Und ich sage das gleich, ist Günther Stolz. Günther, du kannst hier vorne schon mal zu mir nach vorne kommen. Günther hat mich beim Thema Gebet inspiriert und geprägt. Er hat mir Dinge beigebracht, die mir vorher nicht so klar waren. Und über viele, viele Jahre war Günther einer der Gemeindeleiter hier in der Gemeinde, ältester. Viele Menschen hier aus der Gemeinde haben von dir profitiert. Und du hast auch Menschen geprägt. Es gibt so ein paar Sätze, die man immer wieder hört. Und einer dieser Sätze, über den habe ich dich gebeten, heute kurz zu sprechen, weil es um ja, Gemeinschaft und Gebet geht. Aber noch eine ganz wichtige Sache. Du bist ein Mann, der tatsächlich dem Gebet besonders am Herzen liegt, dem Evangelisation, also dass Jesus, dass Menschen Jesus kennenlernen, total am Herzen liegt. Und ich glaube, das, was wir von dir jetzt hören können, kann uns auch prägen. Insofern, erzähl uns was zum Thema Gemeinschaft und Gebet.
Clemens, danke. Zwei Männer unterhalten sich. Nach der eine, hör mal, was ist eigentlich so deine intensivste Gebetsform? Und sagt er, also wenn ich Auto fahre, bete ich viel. Nach der andere, mit den Augen, machst du die zu? Nein, natürlich nicht. Also ich, nur eine Ampel. Also wenn die Ampel auf Rot ist, dann mache ich die Augen zu. Der andere, ja, natürlich. Also wenn dann jemand hupt, mache ich die Augen wieder auf. Okay, also das ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was deine intensivste Gebetsform ist, meine ist das nicht, es ist ja nur ein Beispiel. Aber wie ist das so mit dem Augenschließen? Warum schließen wir eigentlich die Augen? Ist dir das bewusst, warum du das machst? Ist das so ein Signal an Gott, ich mache jetzt die Augen zu und bitte hör mir jetzt zu, wenn ich bete, ist das sowas? Oder ist das... wie soll ich sagen? Ist das so ein Aufruf, ich konzentriere mich jetzt? Ist das so etwas wie, ich denke darüber nach, ich höre meine innere Stimme, ist es das eher? Also ich würde sagen, das ist es eher. Gott ist vor dem Gebet dabei und er ist auch nach dem Gebet dabei und auch während des Gebetes. Und Clemens hat das ja sehr deutlich bebildert, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also das ist eigentlich eine tolle Kernaussage. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das will ich euch mal skizzieren. Und zwar geht es da um, ich schreibe das mal auf, Gebet, ich hoffe, ihr könnt das lesen, in Gemeinschaft. Kann man nachlesen. Die Skizze dazu, ich mache jetzt eine Ellipse. So. Und das sind jetzt so die Personen da drin. Ne? Ist ja nur ein Beispiel. Gemeinschaft und Gebet in Gemeinschaft. Das heißt, jeder Einzelne betet sein Gebet in dieser Gemeinschaft. Und das sieht dann so aus. Gebet in Gemeinschaft. Die andere Variante ist, da braucht man nur diese Begriffe umzustellen und es passiert was anderes, nämlich Gemeinschaft im Gebet. Ich zeichne euch wieder diese Ellipse und diese einzelnen Personen. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes dazu. Nicht mehr das einzelne Gebet, was nach oben geht, sondern ich höre auf meinen Mitbetenden. Sein Thema wird zu meinem Thema. Und ich denke darüber nach, wenn er betet, also ihr kennt ja die vier, vielleicht gibt es mehr Bereiche, danken, bitten, Fürbitte und loben. Und ihr fangt vielleicht an zu danken, was euch ganz wichtig geworden ist in der Woche. Und der Mitbetende übernimmt diesen Aspekt des Dankens und betet dann ergänzend mit seinen Worten. Und das macht der Nächste auch und der Nächste auch. Und so entsteht ein Gebet in der Gemeinschaft, was eine große Kraft hat. Davon bin ich überzeugt. Nämlich, hier verbinden sich die einzelnen Personen Und es entsteht eine Dynamik und eine Gemeinschaft im Gebet. Gebet als Faustformel verstehe ich reden mit und hören auf Gott. Und das finde ich fasst noch mal etwas zusammen. Nämlich im Johannesevangelium, da hat Jesus gesagt, wenn ihr eins werdet im Gebet, könnt ihr den Vater bitten, was ihr wollt, und er wird es euch geben. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, und ich hoffe, das habt ihr verstanden, mit Gemeinschaft im Gebet und Gebet in Gemeinschaft.
Vielen Dank, Günther. Mich prägt dieses Bild. Gemeinschaft im Gebet oder Gebet in Gemeinschaft. Und ich glaube, wir haben in dieser nächsten Woche, in der CGM Gebetswoche, eine richtig, richtig gute Möglichkeit, das zu üben. Uns eins zu machen, zusammenzukommen, nicht an einem Ort, aber glücklicherweise durch die Technik möglich gemacht, und haben einfach die Möglichkeit, gemeinsam zu beten, aufeinander zu achten und dann auch Gemeinschaft im Gebet zu erleben, indem wir ja einfach nah an Jesus dran sind. Wie können wir das ganz praktisch tun? Ja, natürlich in der Gebetswoche, dazu sage ich gleich nochmal ein kleines bisschen was, aber es gibt auch außerhalb der Gebetswoche die Möglichkeit, dass du mit Menschen telefonierst, Menschen aus der Gemeinde, dass du dein Herz zu zweit, wo zwei oder drei, wo du zu zweit mit jemandem am Telefon bist und sagst, hey, gibt es irgendwas, wofür ich für dich beten kann? Und es gibt so einen peinlichen Moment, wo du sagst, wie kann ich denn am Telefon mit jemandem beten? Aus eigener Erfahrung sage ich dir, es lässt sich ganz leicht überwinden, wenn man es einfach macht. Und es tut gut, jemand anders einfach zu segnen und gesegnet zu werden. Du kannst für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen, gemeinsam mit anderen Leuten. Es ist, dass sie ihn kennenlernen, dass sie eben diesen tiefen Frieden bekommen. Aber das Zentrale bei allem diesem zusammen zu beten ist immer, es auszuprobieren. Wir müssen es machen, es kommt nicht von alleine. Und diese Chance dafür bietet dir die CGM Gebetswoche in dieser Zeit. Wir haben diese Woche am Anfang dieses Jahres installiert, weil wir gesagt haben, dieses Gebet, diese Begegnung mit Jesus als Gemeinde ist uns zentral wichtig. Wir können viele, viele gute Pläne machen, wir können uns viele Sachen ausdenken, die funktionieren oder versuchen umzusetzen, aber zentral ist es, dass wir Jesus fragen, hey, was ist dir auf dem Herzen, was ist dir wichtig? Und deswegen möchten wir jeden einladen, der zu uns gehört oder ja, der aus dem Freundeskreis der CGM ist, einfach gemeinsam mitzuhören auf das, was ist Gott wichtig? Meine besondere persönliche Motivation in dieser Woche ist, einfach zu sagen, ey cool, wir haben die Möglichkeit, jeden Morgen miteinander zu starten, jeden Abend vielleicht so einen Abendausklang gemeinsam zu haben. Wir haben dort verschiedene Möglichkeiten, wo wir in Zoom-Sessions miteinander beten, wo wir hier für persönliche Sachen beten, wo du gesegnet werden kannst. Schau einfach in den Newsletter der CGM, der kommen wird. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die gerade im Chat eingeblendet, weil du musst einfach auf den Link klicken und kannst dann daran teilnehmen. Du bekommst jeden Tag alle Informationen, was passiert, alle aktuellen Links, um einfach mit teilzunehmen. Aber das Zentrale und Spannende für uns als Gemeindeleitung, und wir sind dabei, wir freuen uns, wir sind richtig gespannt auf das, was passiert. Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam auf das hören, auf das lauschen, was Jesus sagt, wenn er in unserer Mitte ist. Möchte ich einfach motivieren. Zu sagen, ja, das ist ein Teil, wo ich dabei sein will. Das ist ein wichtiger Baustein, wo wir als Gemeinde in Gemeinschaft zusammenkommen, um dann einfach in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Ich lade dich einfach ein, dabei zu sein und das zu erleben, worüber ich heute gesprochen habe. Wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses Gebet in Gemeinschaft und diese Gemeinschaft im Gebet, sie hat Kraft, sie verändert Dinge und ist das, was wir für diese Zeit brauchen. Möchte ich ganz besonders segnen.